München mit Ö, der Podcast aus dem Münchner Rathaus. Herzlich willkommen zur neuen Folge von München mit Ö, unserem Rathaus-Podcast. Wir haben heute den Robin Kulper von der Deutschen Umwelthilfe zu uns eingeladen, um über die Luftqualität in München zu sprechen. Herr Kulper, könnten Sie sich bitte vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Robin Kulper. Ich bin stellvertretender Bereichsleiter für Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe.
Super. Und genau, dann würde ich gerne mit der Frage einsteigen, weil die Deutsche Umwelthilfe ist ja aktuell sehr in der Presse auch vertreten, weil sie die Landeshauptstadt München verklagt haben. Was war denn da so der Hintergrund?
Ja, wir klagen bereits seit dem Jahr 2012 auf die saubere Luft in München. Nicht erst seit wenigen Jahren gegen die Stadt München, sondern wir haben schon vor vielen Jahren angefangen, gegen das Umweltministerium zu klagen. Dann wurde die Zuständigkeit an die Regierung von Oberbayern übertragen. Mittlerweile wurde die Zuständigkeit an die Landeshauptstadt München übertragen. Und deswegen klagen wir mittlerweile auch gegen die Stadt München, einfach weil wir eine rechtswidrig schmutzige Luft in München haben. Die geltenden Grenzwerte für Luftschadstoffe seit Jahren deutlich überschritten werden und hier endlich Pläne vorgelegt werden müssen, wie man die viel zu laschen Grenzwerte, die nur einen Mindestschutz vor der allergesundheitsschädlichsten Luftbelastung sicherstellen können, wie man die endlich einhalten kann.
Ja, und jetzt war gerade ein Verhandlungstermin. Das Urteil wird für die laufende Woche erwartet. Haben Sie schon eine Erwartung, wie es ausgehen könnte?
Ja, wir sind optimistisch, dieses Verfahren zu gewinnen. Das Gericht hat deutlich gemacht, dass man das Vorgehen, das die Stadt München hier an den Tag gelegt hat, nicht ansatzweise nachvollziehen kann. Nach vielen Jahren haben wir endlich einen Vergleich mit der Stadt München geschlossen. Der hat ein Konzept vorgesehen mit mehreren Stufen von Dieselfahrverboten, die nötig sind, um endlich den Grenzwert einzuhalten. Dieser Vergleich wurde einseitig durch die Stadt München aufgekündigt im Vorfeld der Landtagswahlen, weil man Angst hatte, mit weiteren Dieselfahrverboten eventuell bei den Landtagswahlen schlechter abzuschneiden. Diese Aufkündigung des Vergleichs wurde durch das Gericht ebenfalls kritisiert. Man hat nicht verstanden, auf welcher Datengrundlage man überhaupt zu dieser Entscheidung kommt, dass die Maßnahmen plötzlich nicht mehr nötig sein sollten. Und deswegen sind wir optimistisch, dass das Gericht die Stadt München verurteilen wird, alle notwendigen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Grenzwerteinhaltung zu ergreifen.
Wir hatten damals große Bauchschmerzen mit der Kündigung dieses Vergleichs, haben auch im Münchner Stadtrat dagegen gestimmt. Sie fußt nämlich auf einer Prognose, also einer Prognose, dass die Luftwerte sich verbessern würden. Wir hatten aber ein feuchtes Frühjahr hinter uns, also mit widrigen Wetterbedingungen. Und vom Gefühl her, ohne jetzt Fachmann zu sein, waren die Luftwerte im Frühjahr sowieso meist besser als zu Inversionswetterlagen im Herbst. Für uns war diese Prognose hochgradig unseriös. Sehen Sie das auch so?
Man kann die Luftqualität gar nicht anders prognostizieren, in die Zukunft schauen, als auf einer Prognose, auf Basis einer Prognose. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Deswegen ist es uns als Deutscher Umwelthilfe besonders wichtig, dass die Prognosen plausibel und nachvollziehbar sind. Ein Basiskriterium ist, dass man immer den Jahresdurchschnitt betrachtet. Man macht keine Prognosen aufgrund weniger Wochen oder weniger Monate, die dann genau wie von Ihnen ausgeführt unter Wetterkapriolen, unter besonders windigem Wetter oder auch besonders heißem oder kaltem Wetter beeinflusst werden können. Man schaut sich immer das Jahresmittel an. Das war in diesem Fall gegeben. Es gab keine plausiblen Anhaltspunkte dafür, dass die durchgeführte Prognose damals nicht richtig sei. Dort wurde prognostiziert, dass es umfangreiche Dieselfahrverbote braucht, um den Grenzwert einzuhalten. Ein mehrstufiges Verfahren bis hin zu allen Euro-5-Fahrzeugen, wo auch die Ausnahmen für Anwohnerinnen und Anwohner nicht mehr gelten. Das heißt, man hatte hier eine durchaus einschneidende Maßnahme, die viele besonders schmutzige Fahrzeuge betrifft. Und deswegen war die Prognose, dass mit diesen Dieselfahrverboten dann auch die Grenzwerteinhaltung gelingen mag, plausibel. Ganz anders sieht es mit der Neuerung aus. Dieser Plan wurde dann in die Tonne gekloppt. Es war gar kein Entwurf, sondern es war ein verabschiedeter Plan, der wurde dann auf Grundlage einer sehr dubiosen Prognose in die Tonne gekloppt, wo man gesagt hat, wir schaffen es auch ohne einschneidende Maßnahmen, den Grenzwert einzuhalten. Da hat man wirklich einzelne Monate zugrunde gelegt und gehofft, dass sich die Luftqualität ohne weitere Schritte, ohne weitere Maßnahmen einfach weiter verbessern würde. Das ist nicht plausibel. Das heißt, diese Anpassung, die da vorgenommen wurde, die wird jetzt auch vom Gericht kassiert werden und man muss wieder auf Grundlage eines ordentlichen Konzepts, einer ordentlichen Prognose dann einschneidende Maßnahmen ergreifen.
Wir sprechen ja von der Gesundheit unserer Bevölkerung. Das muss uns ja sehr nahe am Herzen liegen. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, seit 2012 hatten Sie verschiedene Ansprechpartner, von der Bayerischen Staatsregierung angefangen, über die Regierung von Oberbayern bis hin jetzt zur Landeshauptstadt München. Liegt da der Verdacht nicht nahe, dass man durch diese Verschiebung oder die immer wieder neue Zuständigkeiten den ganzen Prozess eigentlich von staatlicher Seite verzögern wollte?
Man wollte auf jeden Fall verzögern. Dazu hatte man ganz viele Möglichkeiten und die hat man genutzt. Das heißt, wir haben ja seit dem Jahr 2012 auch ein rechtskräftiges Urteil. Das heißt, da haben wir nicht nur Klage eingelegt, sondern das Urteil war rechtskräftig. Die Landesregierung von Bayern musste dieses Urteil umsetzen. Da hat man aber mit allen Tricks, die man zur Verfügung hat, gespielt. Es wurde wiederholt auch einfach ignoriert, was die Gerichte gesagt haben. Das heißt, wir haben hier einen rechtsstaatlichen Skandal, wie er in Deutschland ohnegleichen ist, dass über viele Jahre hinweg rechtskräftige Urteile ignoriert werden. Eine Sache, die man sich erhofft hat, ist, dass man diese Urteile durch die Zuständigkeitsänderung schlechter vollstrecken kann. Weil wir haben ja ein rechtskräftiges Urteil gegen die bayerische Landesregierung, nicht gegen die Regierung von Oberbayern. Und dann hatten wir rechtskräftige Urteile gegen die Regierung von Oberbayern und nicht gegen die Stadt München. Das heißt, mit diesem Wechsel der Zuständigkeit konnte man dann immer sagen, Entschuldigung, wir sind aber nicht zuständig. Dieses Urteil haben Sie ja gegen jemand ganz anderen erwirkt. Das bindet uns nicht. Das heißt, hier ist auf jeden Fall auch ein Trick, um diese Vollstreckung der Urteile zu erschweren. Aber wir sehen auch ganz eindeutig, dass wir mit einer verzweifelten Behörde zu tun hatten, dass wir auf Fachebene immer wieder die Einschätzung der Fachbeamten hatten, wir müssen hier aktiv werden, aber durch politische Weisung dies verhindert wurde. Wir haben vor kurzem Akteneinsicht in die Akten der Regierung von Oberbayern beantragt und da sehen wir, dass spätestens seit dem Jahr 2016 fertige Konzepte in der Schublade lagen, um Dieselfahrverbote umzusetzen, um die Grenzwerte endlich einzuhalten. Auf politische Weisung, auf politische Beschlüsse wurden diese Maßnahmen nicht umgesetzt. Und die Fachabteilung hat dann gesagt, na, wenn wir eh nicht umsetzen dürfen, was wir für richtig erachten, dann müssen wir auch nicht weiter zuständig sein und haben auch selber angeregt, doch jemand anderen diesen Job machen zu lassen.
Meine Frage jetzt, in dieser Zeit sind ja, wenn man den ganzen Sachen Glauben schenkt, und das klingt ja als plausibel, Menschen zu Schaden gekommen durch die schlechte Luft. Das ist ja augenscheinlich so eine Tatsache. Haben sich dann die politisch Verantwortlichen nicht auch strafrechtlich schuldig gemacht im Sinne von Körperverletzung?
Das ist etwas, was das deutsche Recht nicht hergibt. Nicht, weil diese Annahme so fernliegend wäre, sondern weil das schlicht nicht ist, wie das deutsche Recht funktioniert. Das heißt, wir sehen keine Möglichkeit, die politischen Entscheidungsträger hier haftbar zu machen. Das bedeutet nicht, dass sie keine Verantwortung dafür tragen. Sie tragen lediglich keine strafrechtliche Verantwortung. Aber man kann ganz klar sagen, hier wurde über Jahre hinweg eine gesundheitsschädliche Luftqualität nicht nur geduldet, sondern auch politisch forciert, weil man sich nicht in der Lage gesehen hat, nicht bereit war, Maßnahmen zu ergreifen, um die Luftqualität zu verbessern. Die Fachbehörden haben seit dem ersten Tag darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen zur Verfügung stehen, dass sie umgesetzt werden können und müssen und dass es anders nicht möglich ist, den Grenzwert schnellstmöglich einzuhalten. Über diese fachliche Einschätzung hat sich die Politik hinweggesetzt und dann auch noch vor Gericht so getan, als wüssten sie gar nichts davon, dass ihre eigenen Fachbehörden das so einschätzen. Das heißt, hier wurde die Gesundheit der Menschen riskiert, nicht nur vorzeitige Todesfälle, sondern auch viele Erkrankungen, sei es Asthma, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, die hier in Kauf genommen wurden. Aber man muss leider festhalten, auf einer strafrechtlichen Ebene wird die Politik damit davonkommen.
Jetzt hören wir immer wieder von diesen gravierenden Folgen dieser Luftschadstoffe und über eine Verzögerungstaktik, die offensichtlich ist. Ein Verschieben von Regierung zu Bezirksregierung zum Stadtrat. Warum ist das Grummeln in der Bevölkerung so nicht zu hören oder nur allenfalls von Örtlichen? Sind Luftschadstoffe und ihre Folgen zu abstrakt oder an was liegt das?
Also zuerst möchte ich festhalten, dass uns zahlreiche Leute kontaktiert haben, die uns gebeten haben, nicht nachzulassen, weiter für dieses wichtige Thema zu kämpfen. Wir bekommen da zahlreiche Zuschriften von Menschen, denen die Luftverschmutzung wirklich ein Dorn im Auge ist. Die sagen, auf meinem täglichen Arbeitsweg fahre ich hier in der Abgasfahne von Fahrzeugen, ich kann kaum noch aufhören zu husten. Es ist ein Thema, was doch Leute bewegt, die darüber eine gewisse Kenntnis haben. Man muss aber auch sagen, dass andere Themen deutlich weniger abstrakt sind. So sehen wir es zum Beispiel bei der Wasserqualität. Wenn wir in der Situation wären, dass unser Wasser vergiftet ist, dann würden die Wasserwerke aber sowas von schnell handeln müssen und Giftstoffe aus dem Wasser rausfiltern. Bei der verschmutzten, vergifteten Luft interessiert es dann doch die breite Masse und vor allem die Politik anscheinend nicht. Es ist auch bei den Fahrzeugen so, diese Luftverschmutzung kommt ja nicht einfach irgendwo her, sondern sie wird erzeugt. Im Fall des Dieselabgasgifts Stickstoffdioxid stammt sie aus Dieselfahrzeugen, die ohne funktionierende Abgasreinigung in unseren Städten unterwegs sind, wo im Rahmen von Dieselgate getrickst, betrogen wurde, wo vorgegaukelt wurde auf dem Prüfstand, wir hätten eine funktionierende Abgasreinigung. In der Stadt war es aber nicht so. Wenn ein Auto mit einer defekten Bremse durch die Stadt fährt, dann kommt der Staat aber sofort her und sagt, nee, diese Bremse muss repariert werden. Wenn jedoch die Bremse für Luftschadstoffe, eine Abgasnachbehandlung nicht funktioniert, interessiert das niemanden, obwohl es ebenfalls gesundheitsrelevante Folgen hat.
Wir sprechen jetzt ja von diesem Wert 40 Mikrogramm. Die WHO geht ja noch viel, viel weiter. Die sagen, 10 Mikrogramm wäre eigentlich das Maximale. Wie sehen Sie diese Festlegung dieses Werts von 40 Mikrogramm und wie kann man die Einschätzung der WHO eigentlich beurteilen?
Als der aktuell geltende Grenzwert in Höhe von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Atemluft festgelegt wurde, war auch die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation noch eine andere. Der Grenzwert stammt aus dem Jahr 2008, basiert auf einer Auswertung, auf einer großen Metastudie der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2005. Und in diese Metastudie sind dann wiederum noch ältere Studien eingeflossen. Das heißt, der aktuell geltende Grenzwert basiert auf dem Wissensstand von vor mehr als 20 Jahren. In der Zwischenzeit hat sich jedoch die Epidemiologie weiterentwickelt, die Studienlage hat sich weiterentwickelt und auch die Luftqualität hat sich in manchen Gegenden der Welt deutlich verbessert, was es erstmals ermöglicht hat, Studien auch bei niedrigen Konzentrationen durchzuführen. Wir sind mittlerweile so weit, dass in Skandinavien, Teilen Kanadas die Luftqualität deutlich besser ist als hier, dass die Konzentrationen mit Luftschadstoffen deutlich niedriger sind und man dann erstmals in der Lage war, überhaupt Studien durchzuführen bei niedrigen Konzentrationen. Das heißt, in den letzten 20, 25 Jahren hat sich die Studienlage ganz erheblich verbessert und die Weltgesundheitsorganisation hat deswegen im Jahr 2021 neue Forderungen gestellt und die nachweislich gesundheitsschädlichen Konzentrationen festgelegt. Da sehen wir, dass aus einer epidemiologischen Sicht der Grenzwert für das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid von 40 auf 10 Mikrogramm abgesenkt werden müsste, bei Feinstaub von 25 auf 5 Mikrogramm. Das heißt, unsere Grenzwerte liegen ein Vielfaches, das 4- bis 5-fache oberhalb der Werte, die nachweislich gesundheitsschädlich sind. Deswegen heißt es ganz klar, die Grenzwerte müssen an den neuen wissenschaftlichen Stand, an den Wissensstand angepasst werden. Da ist die Europäische Kommission auch aktiv geworden. In Europa läuft aktuell ein Programm zur Aktualisierung der europäischen Luftreinhalterichtlinie. Aktuell sieht es so aus, als würden die Grenzwerte ab dem Jahr 2030 halbiert werden. Das heißt auf 20 Mikrogramm im Jahresmittel bei Stickstoffdioxid. Da kann man nur sagen, das kommt zu spät und das ist zu schwach. Wir bräuchten so schnell wie möglich Grenzwerte, die nachweislich die Gesundheit der Menschen schützen.
Wobei man da ja auch bisschen berücksichtigen muss, dass eben Stickstoffdioxid ein ätzendes Reizgas ist und es eigentlich keine Dosis gibt, die nicht gesundheitsschädlich ist. Also selbst die 20 Mikrogramm wäre immer noch eigentlich besser, wenn es niedriger wäre.
Es gibt keine nicht gesundheitsschädliche Luftverschmutzung. Jeder Partikel in der Luft, jedes Gift in der Luft ist gesundheitsschädlich. Man erlässt Gesetze aber nur dort, wo es eindeutig epidemiologisch nachgewiesen ist. Das heißt, hier haben wir eine sehr konservative Herangehensweise, dass gesagt wird, da, wo wir eindeutig nachweisen können, dass es gesundheitsschädlich ist, da machen wir etwas gegen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, die Empfehlungen der WHO werden umgesetzt, ist das immer noch eine sehr zurückhaltende Herangehensweise. Eigentlich müssten wir komplett darauf verzichten, fossile Brennstoffe zu verbrennen, weil damit auch immer Luftschadstoffe freigesetzt werden. Das heißt, alles, was für den Klimaschutz notwendig ist, ist auch nötig, um die Luftqualität zu verbessern. Je weniger Luftschadstoffe, desto besser. Und die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sind hier ein erster guter Anhaltspunkt.
Jetzt ist momentan so, dass die Stickoxide im Fokus stehen, weil wir dort die Grenzwerte reißen. Bei den Feinstaubemissionen momentan nicht. Könnte aber wieder so weit kommen, wenn sinnvolle und absolut notwendige Grenzwertabsenkungen kommen. Sind neuere Grenzwerte, verträgliche Grenzwerte mit E-Mobilität einzuhalten oder haben wir auch dort ein Problem mit Reifenabrieb?
Da müssen wir nach Schadstoffen unterscheiden. Im Bereich Stickstoffdioxid ist der Verkehr ganz klar die größte Quelle. Das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid kommt in unseren Ballungsräumen zu 80% aus dem Straßenverkehr, zu 80% aus Fahrzeugen mit Dieselmotor. Bei Feinstaub sind die Quellen deutlich gleichmäßiger verteilt. Wir haben etwa ein Fünftel aus der Industrie, etwa ein Fünftel aus dem Verkehr, etwa ein Fünftel aus der Feuerung von Holz und Kohle in Öfen, in Haushalten. Wir haben die Landwirtschaft, wir haben Müllverbrennung, Energieerzeugung. Das sind alles Quellen, die zu ähnlichen Teilen in die Feinstaubbelastung einziehen. Das heißt, einfach nur auf E-Mobilität umsatteln wird unser Feinstaubproblem nicht lösen. Aber für Stickstoffdioxid ist es natürlich ein großer Vorteil. Wenn wir von Feinstaub und Verkehr sprechen, haben Sie schon genau richtig gesagt, Abriebe sind hier ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Wir haben den Abrieb von Reifen, wir haben den Abrieb von Bremsen. Wir haben hier bei E-Mobilität und Feinstaub einen gegenläufigen Trend. Der Reifenabrieb wird steigen, weil Elektroautos schwerer sind aufgrund der schweren Batterie. Das heißt, der Abrieb von Reifen steigt, der Abrieb von den Bremsen wird jedoch reduziert, weil Elektroautos mehr mit dem Motor und weniger mit wirklichen Bremsen bremsen. Das heißt, die Elektromobilität wird jetzt die Abriebemissionen aus dem Straßenverkehr nicht deutlich reduzieren können. Das, was aus dem Motor rauskommt, aus der Verbrennung rauskommt, das schon. Aber hier haben wir sowieso ein Problem, dass besonders alte Fahrzeuge zur Feinstaubbelastung beitragen. Solche Fahrzeuge, die keine funktionierenden Filter haben, wo die Filter defekt sind, Oldtimer zum Beispiel, die noch gar keine Abgasnachbehandlung haben. Das heißt, bei Feinstaub ist es besonders wichtig, auf die ganz alten Fahrzeuge zu zielen. Hier wird die Elektromobilität, der Vergleich Elektroauto oder ganz moderner Verbrenner, nicht viel ausmachen.
Sie haben vorher Städte in Skandinavien genannt oder auch in Kanada. Wo steht München mit seinen Werten jetzt eigentlich, wenn man einfach nur noch mal nach Mitteleuropa schaut oder nach Europa?
Na, mit Blick auf Deutschland lässt sich ganz klar sagen, es gibt keine Stadt in Deutschland, wo die Luftqualität so schlecht ist wie in München, vor allem mit Bezug auf Stickstoffdioxid. Bei Feinstaub sieht es in München ein bisschen besser aus. Da sind Städte, die ganz im Osten von Deutschland liegen, schlechter, weil dort auch viel schlechte Luft aus Osteuropa kommt. Da sind wir schon auf europäischer Ebene. Hier liegt München im schlechten Mittelfeld, würde ich sagen. Das heißt, wir haben Länder, wo die Luftqualität deutlich besser ist. Die skandinavischen Länder, die Benelux-Staaten, auch in Frankreich und Spanien, bis auf einzelne Städte, sieht die Luftbelastung etwas besser aus. Wir haben aber auch Länder, wo die Luftqualität deutlich schlechter ist, sei es Norditalien oder Osteuropa. Dort haben wir einerseits viel ältere Fahrzeugflotten, also noch ganz viele von den Fahrzeugen, die nicht mal einen Partikelfilter verbaut haben. Da kommen wirklich Millionen Partikel aus einem einzelnen Fahrzeug raus. Man sieht noch so richtige Rußwolken aus dem Fahrzeug rauskommen. Das haben wir in Deutschland und in München nicht mehr. Aber wir haben in Osteuropa auch noch viel mehr Holzfeuerung. Wir haben viel mehr Kleinanlagen in den Wohnungen, wo die Leute wirklich noch mit Holz oder Kohle heizen. Das macht die Luftqualität auch deutlich schlechter. Und hier sehen wir in Deutschland auch einen negativen Trend, auch im Raum München, dass sich immer mehr Menschen Komfortkamine einbauen oder schöne Lagerfeuer, wo man vor dem knisternden Feuer sitzt, die nicht notwendig sind, um die Wohnung zu beheizen, aber die so schön sind. Solche Komfortfeuer führen auch dazu, dass die Luftqualität in Deutschland schlechter wird. Das heißt, hier muss auch dringend gehandelt werden.
Also dann sagen Sie im Prinzip für so eine doch aus eine Stadt wie München, die eine gewisse Selbstüberschätzung oftmals hat als schönste Stadt von Deutschland und nördlichste Stadt von Italien, da würde es ja sogar dann passen, nach Ihren Aussagen, dass wir hier in München noch einiges zu tun haben und es nicht so ist, dass jetzt in Bottrop oder Bochum die Luft sehr schlecht ist, sondern tatsächlich in diesem München, das sich ja sehr gerne bilderbuchmäßig im Voralpenland darstellt und wo die Welt auf Postkartenidyll ja als Paradies oder wie es die CSU gern sagt, zur Vorstufe des Paradieses dargestellt wird. Ist für uns sehr interessant und zwingt uns natürlich auch zum Nachdenken. Jetzt ist unsere Frage noch, bis diese Zielwerte eingehalten werden, wir hoffen, dass es ja sehr schnell geht. Wir als ÖDP sind hier in diesem Münchner Stadtrat leider mit die Einzigen, die dafür kämpfen, auch für das Dieselfahrverbot, was uns ja nicht nur Freunde macht, was Sie sich sicherlich vorstellen können. Aber unsere Frage jetzt an Sie, was kann eigentlich der Einzelne machen, auch in seiner Wohnung, wenn er eben am Mittleren Ring wohnt? Die Sommer werden ja bei uns nicht kühler, sondern wir haben in München ja gegenüber dem Umland eine Temperatursteigerung in den letzten Jahren, in den Sommermonaten bis zu 2 Grad gehabt. Was kann man der Bevölkerung empfehlen? Wie kann man da als Einzelner reagieren, wenn es der Staat schon nicht tut?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte gerne vorwegstellen, dass es hier wirklich politisches Handeln bedarf, dass sich die Stadt und auch die Landesregierung nicht einen schlanken Fuß machen kann und den Leuten dann sagen, ändert doch bitte einfach euer Verhalten, sondern hier braucht es politische Lösungen. Nichtsdestotrotz ist man ja als Person in München mit der Situation konfrontiert, dass nun mal die Luftqualität auf vielen Straßen schlecht ist. Und da kann man nur sagen, ich persönlich würde nicht während der Rush-Hour beispielsweise im näheren Umfeld der Landshuter Allee oder der Donnersberger Brücke mit dem Fahrrad unterwegs sein. Weil wenn man da dann im Verkehr mitschwimmt, ist die Luftqualität noch mal viel schlechter. Man ist ja noch näher dran am Auspuff der Autos. Das ist etwas, was es nur zu vermeiden gilt. Ich möchte jetzt tatsächlich keine Tipps geben, wie dass man nur nachts lüften soll oder zum Hinterhaus lüften soll, weil ich finde, das verschiebt die Verantwortung auf das Individuum, sondern wir müssen erstmal aufhören, die Luft überhaupt zu verschmutzen, anstatt uns Gedanken darüber zu machen, wie wir denn mit der schlechten Luftqualität leben. Das heißt, das ist etwas, wo die Menschen ansetzen können, selber immerhin nicht zu der Luftverschmutzung beizutragen. Selber, wenn man einen alten Diesel fährt, zu überlegen, kann man hier nicht auch auf andere Verkehrsmittel umsteigen? Kann man vielleicht eine funktionierende Abgasnachbehandlung nachrüsten lassen? Kann man häufiger mit dem Fahrrad unterwegs sein oder mit Bus und Bahn? Aber auch was die Heizungsanlage angeht, muss ich mich jetzt wirklich vor das knisternde Kaminfeuer setzen und damit es meinen Nachbarn zur Hölle machen, zu lüften? Oder kann ich in mein Haus auch eine andere Heizungsanlage einbauen lassen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Also wir haben ein Antragspaket erst vor ein paar Wochen eingereicht im Stadtrat. Und zwar haben wir vorgeschlagen, dass es einfach auch ein Förderprogramm für Luftreiniger geben sollte, also für die Wohnungen. Die verbrauchen natürlich auch wieder Strom, aber wir haben auch einige Zuschriften bekommen, dass sich viele Leute halt wirklich nicht mehr trauen zu lüften, also bei sich zu Hause. Und irgendwo finde ich auch, dass dann die Landeshauptstadt München die Verantwortung dann tatsächlich mittragen sollte und sagen, eine ganz kurzfristige Maßnahme sind diese Luftreiniger. Und wenn wir schon nicht dazu beitragen oder die Stadtratsmehrheit nicht dazu beiträgt, dass die Luftqualität besser wird, dann wäre das zumindest mal ja, eine kleine Entschädigung. Und dann hatten wir auch noch den Vorschlag gemacht, dass innerhalb des mittleren Rings der öffentliche Personennahverkehr einfach kostenlos werden soll, um noch mehr Anreize zu schaffen, dass man tatsächlich das Auto stehen lässt. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen? Oder?
Mit Bezug auf die Luftfilter hoffen wir natürlich, dass das durch unsere Klage gar nicht erst notwendig wird, dass wir die Stadt München vor Gericht dazu zwingen können, doch endlich die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die Grenzwerte endlich einzuhalten. Ich kann es auf einer persönlichen Ebene nachvollziehen, auf der politischen Ebene finde ich es jedoch deutlich naheliegender, die Luft gar nicht erst zu verpesten, um sie anschließend wieder zu filtern, sondern dass man einfach an der Quelle ansetzt und die besonders schmutzigen Fahrzeuge aus der dicht bebauten, eng besiedelten Innenstadt heraushält. Mit einem Dieselfahrverbot für Euro 5 Fahrzeuge, das auch für die Anwohnerinnen und Anwohner gilt, kann man ganz gezielt die besonders schmutzigen Fahrzeuge, die am meisten Stickoxide emittieren, aus der Stadt raushalten. Dann wird die Luft nicht verpestet, man muss sie nicht sauber filtern. Und das wäre natürlich die beste aller Lösungen und wir hoffen, dass wir über das Gerichtsurteil, das diese Woche erwartet wird, die Stadt dazu bringen. Alles andere ist natürlich eine gute Rückfalloption.
Wie viel Prozent der Fahrzeughalter wären denn von so einem Verbot betroffen?
Da hat die Stadt München Zahlen zu veröffentlicht, die sich allerdings sehr schnell auch ändern. Wir haben gesehen, dass durch die erste Stufe des Dieselfahrverbots viele Leute ihre Dieselautos abgestoßen haben. Gerade Leute, die es sich leisten können, die dann gesagt haben, wir verkaufen unser Auto, wir suchen uns eine andere Option, um mobil zu sein. Das heißt, die Fahrzeugflotte in München hat sich im letzten Jahr deutlich verändert. Viele haben, obwohl ihr Auto noch gar nicht betroffen wäre, auch aus der Vorausschau, dass es eventuell betroffen sein könnte, ihr Dieselfahrzeug verkauft. Demnach habe ich gerade keine ganz aktuellen Zahlen zur Betroffenheit. Für uns ist es aber ganz wichtig, dass das nicht die einzige Lösung ist, dass Menschen nicht darauf angewiesen sind, Geld in die Hand zu nehmen, sich ein neues Auto zu kaufen, sondern wir fordern die Bundesregierung und wir fordern den Freistaat Bayern auf, endlich eine Hardware-Nachrüstung für diese schmutzigen Fahrzeuge anzuordnen. Das heißt, das Kraftfahrtbundesamt muss die Fahrzeuge ohne funktionierende Abgasreinigung zurückrufen. Sie sind so nicht zugelassen. Bei der Zulassung wurde beschissen und das ist nachgewiesen. Beschissen ist da schon ein schönes Wort, wenn es um bandenmäßigen Betrug geht. Das heißt, hier müssen endlich die Fahrzeuge auf Kosten der Automobilhersteller nachgerüstet werden, damit sie dann auch weiter fahren dürfen und eine funktionierende Abgasreinigung haben, damit dann keine Unmengen an Dieselabgasgiften in die Umgebungsluft kommen.
Wenn ich Sie jetzt so höre, dann richten sich alle Forderungen und alle Maßnahmen, die Sie vorschlagen, vor allen Dingen an den Staat oder aber auch an die Industrie. Das würde aber bedeuten, dass das Bedrohungsgefühl, das viele Fahrzeughalter haben, dass sie nicht mehr reinfahren dürfen, dass es ihnen sehr viel Geld kosten wird, dass das aus der Luft gegriffen ist. Dass diese Bedrohungslage eher eine Inszenierung der Politik ist, um sich vor Maßnahmen zu wehren und vielleicht die Industrie zu schützen.
Ja, dem kann ich jetzt, obwohl ich es gerne würde, dem kann ich natürlich nicht widersprechen. So sieht es aus. Und wir sehen hier auch deutliche Einflussversuche der Automobilindustrie auf die Politik. Ich hatte vorhin über die verschiedenen Zuständigkeiten für die Luftreinhalteplanung geredet. Wir haben Akten der Regierung von Oberbayern ausgewertet, die wir über einen Antrag nach Umweltinformationsgesetz erlangt haben. Und da zeigt sich, 5 Tage nachdem die Regierung von Oberbayern zuständig war, haben sich bereits Unterlagen des Verbands der deutschen Automobilindustrie in den Akten gefunden, wo sie Zweifel daran säen, ob Stickstoffdioxid denn wirklich gesundheitsschädlich sei, wo sie ganz charmant die Frage stellen, wo kommen diese Abgase eigentlich her? Aus den Autos nicht. Eigentlich müsste man erstmal gucken, wo das herkommt. Das heißt, hier wird gezielt Desinformation durch die Automobilindustrie verbreitet und die Politik, die dem wohlgesonnen ist, schwenkt darauf ein. Das heißt, man sieht überhaupt nicht, weder bei der Bundesregierung noch bei der bayerischen Staatsregierung, dass man sich dort mit der Automobilindustrie anlegen möchte. Deswegen appellieren wir natürlich auch nicht nur, sondern klagen auch, unter anderem gegen das Kraftfahrtbundesamt, dass sie die Zulassung der Fahrzeuge zurückziehen müssen und eine Hardware-Nachrüstung anordnen müssen, damit dann nicht die Menschen in der Stadt das Problem haben, sondern dass diese Nachrüstung auf Kosten der Automobilindustrie geschieht.
Jetzt habe ich noch eine politische, etwas provokante Anmerkung. Wie Sie wissen, sitzen hier im Münchner Stadtrat ja 2 ökologische Parteien. Davon sind wir die kleineren, aber die konsequenteren, die ÖDP, die mit den Forderungen ja immer weit noch drüber, über das hinausgehen, was die gesetzlichen Vorgaben sind. Und dann die Regierungspartei der ehemals ökologischen Partei der Grünen, die sich dort winden und uns eigentlich da blockieren und uns auch nicht unterstützen mit den Maßnahmen, die wir in unseren Stadtratsanträgen gefordert haben. Wie sehen Sie das? Dass eine ehemals Partei, die ja die Ökologie auf ihre Fahnen geschrieben hat, uns da so entgegensteuert und eigentlich sich so zum Handlanger der Automobilindustrie und der SPD macht?
Ja, wir sehen auch auf Bundesebene eine Kapitulation, ein sich darauf zurückziehen, dass man ja nichts umsetzen kann, was mit Blick auf die letzten Wahlergebnisse recht skurril ist. Man hat immer das Gefühl, dass dort eine 5%-Partei eigentlich über die gesamte Politik der Regierung entscheiden kann. Und die Grünen legen einfach die Hände in den Schoß und sagen, wir können uns hier nicht durchsetzen. Eine solche Kapitulation vor dem Koalitionspartner habe ich persönlich noch nicht reagiert. Auf der anderen Seite muss man mit Blick nach München sagen, nachdem die Zuständigkeit auf die Stadt München übergegangen ist, haben wir erstmals ernst zu nehmen über die Luftreinhaltung in München gesprochen. Wir haben erstmals einen Vergleich schließen können, der die notwendigen Maßnahmen zur Grenzwerteinhaltung enthalten hat. Nur zur Grenzwerteinhaltung, also zu dem, was gesetzlich mindestens vorgeschrieben ist. Diese Gespräche haben wir vorher auf Landesebene mit der CSU nicht mal ansatzweise führen können. Da ging es über Diffamierungen nicht hinaus. Das heißt, wir haben die Situation, dass Gespräche erstmals möglich waren, man sogar ein Maßnahmenpaket geschlossen hat, das zu einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität führen kann, wenn es denn umgesetzt wird. Dann haben wir aber die Situation, dass irgendjemand im Kalender anscheinend den Wahltag übersehen hat, dass die nächste Stufe der Dieselfahrverbote 2 Wochen vor den bayerischen Landtagswahlen festgelegt wurde. Und kurz vor den Wahlen hat man dann Muffensausen bekommen, dass man damit eventuell doch nicht so gut ankommt, wenn man doch in breiten Teilen der Bevölkerung wählbar sein möchte. Und hat dann kurzerhand sich entschlossen, diesen Vergleich einseitig aufzukündigen und die Maßnahmen nicht umzusetzen. Das heißt, da wurde dann das löbliche Ziel einer Einigung, eines Vergleichs für die saubere Luft, für die Gesundheit der Menschen, wurde dann wieder über Bord geworfen.
Wir hören immer wieder Diffamierungen und Angriffe gegen die deutsche Umwelthilfe. Da heißt, man sollte ihnen die Gemeinnützigkeit entziehen oder das Klagerecht entziehen. Und es kann überhaupt nicht sein, dass hier ein Verband ständig alles aufhält. Wie geht's Ihnen persönlich als Vertreter der deutschen Umwelthilfe? Im persönlichen Umgang mit Menschen geht es Ihnen da auch so, dass Sie Angriffen ausgesetzt sind?
Wir erfahren viel positives Feedback auf unsere Arbeit. Es kommen viele Leute auf uns zu, die sich freuen, uns ermuntern, hier doch weiterzugehen, die uns eindeutig spiegeln, dass unsere Arbeit wichtig und notwendig ist. Diese Angriffe, die man aus den sozialen Medien kennt, die man auch bei manchen Leuten auch unter Klarnamen kennt, die gehen einem natürlich nah, aber man muss ganz klar sagen, dass diese Forderungen aus der Politik, vor allem aus der Politik, aus den Unionsparteien, teilweise auch aus der FDP, von noch weiter rechts stehenden Parteien müssen wir gar nicht erst reden, dass sie von einer gewissen Hilflosigkeit dominiert sind. Und da muss man einfach sehen, jedes Mal, wenn die CDU, CSU die Aberkennung der Klagerechte für die deutsche Umwelthilfe fordert, jedes Mal, wenn die deutsche Umwelthilfe unsachlich angegriffen und diffamiert wird, beschließen mindestens 5 bis 10 Leute neue Fördermitgliedschaften bei uns ab. Das heißt, mehr Unterstützung für die deutsche Umwelthilfe können wir uns gar nicht erhoffen als diese unsubstanziierten Angriffe aus der Politik.
Naja, und es gäbe ja auch einen relativ einfachen Weg, die deutsche Umwelthilfe am Klagen zu hindern. Und das wäre einfach Politik zu machen, die nicht die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel setzt, würde ich mal sagen. Sie hatten vorhin schon kurz angesprochen, dass eben die Luftverschmutzung ein riesiges Risiko für die Gesundheit darstellt. Also Sie hatten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen gesprochen. Aber ich denke, es wäre wichtig, dass wir da nochmal genauer drüber sprechen. Also was eigentlich für jede Person, die schlechter Luft ausgesetzt ist, als Risiko besteht.
Ja, Luftverschmutzung löst Krankheiten aus und verschärft bestehende Krankheiten. Das lässt sich natürlich nicht immer ganz einfach sagen, was ist die Henne, was ist das Ei. Wir haben beides. Es führt einerseits zu neuen Krankheiten, nicht nur Krankheiten, die man erwarten sollte, nicht nur Krankheiten der Atemwege, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck sind dabei, aber es gibt auch wissenschaftliche Evidenz, die ganz eindeutig zeigt, dass auch Diabetes durch Luftverschmutzung ausgelöst wird. Das heißt, hier haben wir eine ganze Reihe an Krankheiten, die durch Luftverschmutzung ausgelöst wird. Und wer sowieso schon Probleme mit den Atemwegen hat, wer an COPD leidet, wer an Lungenkrebs leidet, wer aber auch an harmloseren Krankheiten wie Allergien leidet, der hat ein Problem, weil Luftverschmutzung diese Krankheiten verstärkt. Und diese Krankheiten führen natürlich zu einer Minderung der Lebensqualität. In besonders schlechten Fällen führen sie jedoch auch zum vorzeitigen Tod. Da spricht die Europäische Umweltagentur davon, dass jedes Jahr 28.000 Menschen in Deutschland alleine aufgrund der Belastung mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid vorzeitig sterben. Bei Feinstaub sind die Zahlen noch höher. Da sprechen sie sogar von über 60.000 vorzeitigen Todesfällen jedes Jahr, die auf Grundlage dieser Krankheiten, die durch Luftverschmutzung verstärkt oder ausgelöst werden, zu verzeichnen sind.
Und ich habe auch im Deutschen Ärzteblatt gelesen, dass tatsächlich sogar ungeborene Babys schon im Mutterleib geschädigt sind durch schlechte Luft. Also dass zum Beispiel ein geringeres Geburtsgewicht verzeichnet werden kann und auch das Risiko für Frühgeburten höher ist. Also es sind schon Babys geschädigt, die noch nicht mal einen eigenen Atemzug gemacht haben. Das heißt, es geht wirklich von ganz, ganz, ganz kleinen Menschen bis zum Alter. Also es ist wirklich jeder betroffen. Das fand ich auch ganz spannend.
Auf jeden Fall. Bei Feinstaub sehen wir, je kleiner die Partikel sind, desto weiter gelangen sie in den Körper hinein. Ultrafeine Partikel können sogar die Blutbarriere überwinden. Das heißt, diese Stoffe, und das sind Feststoffe, da sind Metalle dran, da sind toxische Substanzen in diesen Stäuben enthalten, die gelangen bis ins Blut und zum ungeborenen Baby. Das sind Zusammenhänge, die die Wissenschaft ganz klar und eindeutig aufzeigt. Wir sehen auch, dass besonders kleine Kinder, die bereits auf der Welt sind, unter Luftverschmutzung leiden, einfach weil sie schneller atmen. Ein kleines Kind atmet viel schneller als eine erwachsene Person. Und darüber hinaus sind dann gerade noch Schadstoffe aus dem Straßenverkehr schädlich, weil sie in einer Höhe direkt über dem Boden emittiert werden. Das heißt, der Auspuff ist so 20 Zentimeter über dem Boden. Das heißt, ein Kind, was einen Meter groß ist, ist viel näher dran an der Quelle als ein erwachsener Mensch. Das heißt, hier haben wir einfach eine sehr hohe Betroffenheit von den jüngsten und kleinsten Menschen in dieser Gesellschaft. Und das heißt, die Auswirkungen, die diese Luftverschmutzung haben, sind noch deutlich höher als einfach nur, dass dann Leute, die schon an Lungenkrebs leiden, eventuell sich dieser Lungenkrebs verschärft, sondern wir haben wirklich quer durch die Gesellschaft hin junge Menschen, ungeborene Menschen, vorgeschädigte Menschen, aber auch Seniorinnen und Senioren, die besonders unter diesem Problem leiden.
Für die Lebensqualität in München, für das Stadtklima sind Bäume und andere Pflanzen entscheidend. Wir haben einen weltweiten Klimawandel, dazu kommt nochmal die Temperaturerhöhung in einer stark verdichteten Stadt. Welche Auswirkungen haben diese Luftschadstoffe auf die Vegetation?
Luftschadstoffe haben eine riesige Auswirkung auf die Vegetation. Das ist ganz absurd. Für den Schutz der Vegetation gilt in Deutschland eigentlich ein niedrigerer Grenzwert als für den Schutz der Menschen. Das heißt, bei Menschen wird 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid als akzeptabel angesehen. Zum Schutz der Vegetation gibt es einen Zielwert von 30 Mikrogramm. Der Wert ist nicht einklagbar und ist nicht rechtlich verbindend, aber das ist schon eine Absurdität, dass man eigentlich sagt, bei Konzentrationen, die für den Menschen hinnehmbar sein sollen, leidet bereits die Vegetation. Und dabei geht es ja nicht nur um Vegetation, sondern dabei geht es auch um Pflanzen, die wir zur Nahrungsmittelerzeugung anbauen. Das heißt, auch die Landwirtschaft leidet unter verschmutzter Luft, einfach weil die Pflanzen nicht so viel Nahrungsmittel produzieren, und hier muss dringend auch gehandelt werden. Deswegen ist es auch nicht nur ein Problem von Ballungsräumen, sondern wir müssen in ganz Deutschland die Luftqualität verbessern und können nicht sagen, wir gucken jetzt mal hier in der Stadt, dass wir hier das Problem in den Griff kriegen, sondern wir müssen in ganz Deutschland flächendeckend die Luftqualität verbessern, auch im ländlichen Raum.
Ja, super. Und dann würden wir uns noch freuen, wenn Sie uns einen Ausblick geben. Also wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Wir haben schon gehört, diese Woche wird das Gerichtsurteil erwartet. Aber was sind jetzt die nächsten Schritte?
Mit Bezug auf München erwarten wir jetzt am Donnerstag das Urteil, was den Stadtrat dann verpflichten wird, weitergehende Maßnahmen zur Luftreinhaltung umzusetzen. Uns wurde bereits angekündigt, dass gegen Ende April im Stadtrat dieses Thema auf der Agenda stehen soll. Und da erwarten wir natürlich, dass die Stadt München das Gerichtsurteil ernst nimmt, dass man sich hier kein Vorbild an der Landesregierung nimmt, die einfach auf Recht und Gesetz pfeift und rechtskräftige Urteile ignoriert. Das heißt, die Stadt München muss dieses Urteil ernst nehmen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit wir dann endlich den geltenden Grenzwert einhalten. Und das wäre dann 14 Jahre, nachdem er in Kraft getreten ist. Das heißt, hier kann man nicht mal mehr von schnellem Handeln sprechen, sondern es ist seit Jahrzehnten überfällig, dieses Handeln. In einem weiteren Schritt muss man dann natürlich auch schauen, es kommen striktere Grenzwerte. Wir sprechen wahrscheinlich von 20 Mikrogramm. Die Weltgesundheitsorganisation fordert 10 Mikrogramm für NO2. Bei Feinstaub liegt der Grenzwert aktuell bei 25 Mikrogramm, zukünftig bei 10 Mikrogramm. Das heißt, die Stadt München muss einfach alles tun, um die Luftqualität weiter zu verbessern. Dazu gehören umfangreiche Maßnahmen im Verkehr. Wir brauchen mehr Bus und Bahn. Bus und Bahn müssen zuverlässig fahren. Man braucht ein dichtes Netz auch in die umliegenden Gemeinden, damit auch Pendlerinnen und Pendler umsteigen können. Es muss bezahlbar und zuverlässig sein. Der Rad- und Fußverkehr muss sicher und attraktiv sein. Dafür braucht man eine Infrastruktur, die das auch ermöglicht. Problem dabei ist, aktuell wird der Platz durch Autos in der Stadt eingenommen, auch durch parkende Autos, die 23 Stunden am Tag nur in der Stadt herumstehen. Das heißt, um endlich eine sichere Infrastruktur fürs Fahrrad zu schaffen, barrierefreie Infrastruktur für den Fußverkehr zu schaffen, dass abgesenkte Bordsteine nicht zugeparkt sind, dass Kreuzungen nicht zugeparkt sind, dass man einfach auch mal eine Straße queren kann. Für all das brauchen wir weniger Autos in der Stadt. Und es wurde auch schon angesprochen, wir brauchen natürlich angesichts des Klimawandels auch mehr Bäume in der Stadt, mehr Vegetation, mehr Grünflächen, eventuell auch blaue Infrastruktur, dass man Wasser in der Stadt hat. Und für all das braucht man Platz. Und dieser Platz ist aktuell von Autos in Beschlag genommen. Und zwar zu einem riesigen Anteil. In den meisten Städten haben parkende Autos ein Vielfaches des Platzes, den der Radverkehr zur Verfügung hat. Das heißt, die Stadt München muss sich konsequent auf den Weg machen, den Platz für Autos zu reduzieren und diesen Platz für andere, sehr wichtige Nutzungen endlich zur Verfügung zu stellen. Weil man kann nicht Platz für den Radverkehr und für den Fußverkehr schaffen, ohne diesen Platz einem anderen Verkehrsmittel wegzunehmen. Die Städte sind gebaut, hier geht es um Umverteilung, man kann nicht plötzlich noch eine Hochstraße drüber bauen, um mehr Platz zu generieren. Das heißt, hier sehe ich die große Herausforderung für die Stadt München, endlich eine Trendumkehr zu schaffen. Weniger Autos in der Stadt, weniger Autoverkehr in der Stadt, damit diese Flächen dann für andere, wichtigere Nutzungen zur Verfügung stehen.
Ja, klingt für uns sehr gut, weil die ÖDP hat ja auch das Bürgerbegehren-Ratentscheid unterstützt bzw. mitgestartet. Und war auch bei dem Bürgerbegehren Saubersorgi dabei, das 2018 schon beschlossen hat, dass man mehr für die Luftqualität in München tun sollte. Und da hoffen wir jetzt dann einfach mal, dass sich die Mehrheit des Stadtrates auch auf diese Beschlüsse zurückbesinnt und wir das tatsächlich dann auch Ende April im Stadtrat umsetzen können.
Und bis dahin hoffen wir, dass Sie vor Gericht Recht behalten.
Das hoffe ich auch. Ich bin optimistisch.
Super. Dann vielen Dank für das Gespräch. Hat uns sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns wie immer gerne unter podcast@oedp-muenchen.de.
Umlaute sind unsere Freunde.
Dankeschön.